SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Er ist das Synonym für Winter. Weiß, kalt und rein. Ein Spaß für Kinder und auch für große Kinder. Die Grundlage für Wintersportler. Schnee ist das Forschungsgebiet meines heutigen Gastes. Martin Schnebeli, und ja, er heißt wirklich so, ist einer von nicht mal 100 seines Faches weltweit. Am Schweizer WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung, SLF, in Davos, untersucht der Umweltingenieur die Beschaffenheit von Schnee und wie er sich verändert. Und über Schnee sprechen wir heute Abend. Martin Schnebeli ist uns aus Davos zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Guten Tag, Frau Oppenberg.
Es gibt ja Menschen, also so wie ich, die Schnee lieben. Andere hassen ihn, weil er ihnen zum Beispiel das Fortkommen erschwert. Ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht zur zweiten Gruppe gehören. Aber haben Sie als Wissenschaftler überhaupt ein emotionales Verhältnis zum Schnee?
Ja, weil ich bin ja ein Mensch. Ich bin ja nicht eine Maschine. Und Schnee ist schon etwas sehr Spezielles. Und wenn man in Davos lebt, dann muss man eigentlich Schnee lieben.
Und wenn Sie morgens dann aus dem Fenster schauen und über Nacht sind ein paar Zentimeter Neuschnee gefallen, da geht auch Ihnen das Herz auf.
Genau.
Wie nutzen Sie den Schnee abseits Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeiten? Sind Sie auch als Skisportler unterwegs?
Ja, ich mache Skitouren, Langlauf. Ja, das sind so die Winterbeschäftigungen.
Es gibt ja den mittlerweile widerlegten Mythos, dass Inuit mehr als 50 verschiedene Wörter für Schnee hätten. Das klang für mich ja immer einleuchtend, auch wenn es nicht stimmt, weil ja Schnee nun wirklich viele verschiedene Formen annehmen kann. Also vom fluffigen Pulver bis zur sehr harschen Kruste. Wie viele Formen von Schnee kennen Sie als, naja, als Wintersportler auf der einen Seite und als Wissenschaftler auf der anderen Seite?
Es ist eigentlich so wie bei den Inuits. Also es gibt sicher so die großen Klassen. Dann kann man das differenzieren, je nach Härte und Alter und Kornform und wie feucht er ist, wie gleichmäßig die Oberfläche ist. Davon kommt ja auch die Geschichte bei den Inuit, dass sie so unzählige Wörter haben, weil ja in ihrer Sprache werden die Adjektive eigentlich angehängt. Und dann ergeben sich sehr schnell sehr viele Worte.
Ah, okay, also das Wort Schnee ist eins, aber dadurch, dass man es kombiniert in der Sprache der Inuit, kommen dann viele verschiedene Wörter, die den Schnee beschreiben, zustande.
Genau.
Aber diese kristalline Flocke, von der wir ja glauben, dass das ist der Schnee, wie häufig ist die tatsächlich?
Die ist recht häufig, wenn sie bei genügend tiefen Temperaturen fällt. Und sie ist ja auch nur so sechseckig, eine sechseckige Flocke oder ein Kristall. Es kann ja auch eine kleine Säule sein, eine sechseckige. In tiefer Lagen werden diese Kristalle ja dann feucht und klumpen zusammen. Und dann sind sie nicht mehr so hübsch. Aber in den Wolken sind sie eigentlich immer so quasi perfekt.
Aber wenn sie dann auf den Boden kommen, dann können sie auch ganz andere Formen annehmen und auch ganz anders aussehen. Beziehungsweise kann der Schnee auch ganz anders aussehen. Es ist ein hochkomplexes Material, über das wir heute Abend sprechen. Der Schweizer Schneeforscher Martin Schnebeli ist zu Gast in SWR 2 Tandem. Herr Schnebeli, ich war Anfang des Monats in Finnisch-Lappland, nördlich des Polarkreises, vor allem wegen des Schnees, den ich dort als ganz anders empfinde als ja, zum Beispiel hier im Schwarzwald. Stimmt da mein Eindruck? Also ist Schnee, zum Beispiel jetzt in den Bergen von Davos, wo Sie zu Hause sind, ein anderer als im Schwarzwald oder in Lappland oder in der Antarktis, wo Sie ja auch schon mal als Forscher unterwegs waren?
Der Schnee ist eigentlich schon derselbe und doch etwas anderes.
Was unterscheidet ihn denn?
Schon mal die Temperatur. Ich denke, in Lappland war es so minus 15, minus 20 Grad.
Ja, doch, so ungefähr.
Im Schwarzwald ist es so knapp unter 0 Grad. Mhm. Und Schnee ist eigentlich ein heißes Material. Und das tönt ja immer etwas merkwürdig.
Ja, in der Tat.
Genau, also Schnee ist physikalisch gesehen effektiv ein extrem heißes Material. Und ändert dann deshalb eigentlich bei kleinen absoluten Temperaturunterschieden, also wenn wir jetzt sagen von 0 bis minus 15 Grad, das ist ja nur 15 Grad, ändert er sehr stark seine Eigenschaften.
Mhm.
Und das merkt man ja dann auch auf den Langlaufskien oder beim Skifahren. Da verhält er sich ja ganz anders.
Also kann man sagen, je kälter der Schnee ist, desto weniger, ja, verändert er sich oder desto weniger, ich sag mal, lebendig ist der Schnee?
Ja, es ist ja kein Lebewesen, aber es ist tatsächlich so, dass je wärmer der Schnee ist, umso schneller verändert er sich. Wir nennen das ja die Schneemetamorphose, wo die Schneestruktur sich eigentlich dauernd ändert.
Und das untersuchen Sie, diese Schneemetamorphose. Was passiert denn da unter der Schneedecke, dieser weißen?
Genau, also das ist ja so etwas Spezielles beim Schnee, dass er eigentlich immer weiß ist. Oder sagen wir, uns weiß erscheint. In der Schneedecke ist es eigentlich meistens, außer in der Antarktis, am Boden wärmer als an der Oberfläche. Und durch diese Temperaturunterschiede lösen sich die warmen Oberflächen der Eiskristalle auf, also die sublimieren und werden an den kälteren Seiten der Eisstruktur wieder abgelagert. Und das führt dazu, dass eigentlich so ein typischer Schneekristall, der in einer Schneedecke liegt, vielleicht so ein paar Tage bis vielleicht eine Woche alt ist. Also auch die Schneedecke ist in der ständig sich am Umformen. Das ist eben diese Schneemetamorphose.
Mit welchen Methoden gehen Sie da ran an den Schnee? Also zunächst einmal, unter normalen Bedingungen schmilzt ihr ihn ja relativ schnell weg und ist ja dann auch nicht mehr zu untersuchen. Wie gehen Sie da ran? Also ein Schneeball oder ein kleines Klötzchen aus der Schneedecke?
Was wir machen ist, wir können natürlich den Schnee in der Natur, in so Milchkartons oder Plastikröhren hineinbringen. Und dann transportieren wir den in einer gekühlten Kiste ins Kältelabor. Und dort können wir ihn mit dem Computertomographen untersuchen.
Also Sie schicken den Schnee ins CT?
Genau.
Was sehen Sie da?
Im CT sehen wir dann Eis und Luft. Der Schnee ist ja extrem porös, also der hat maximal etwa 90% Luft, im Normalfall vielleicht etwa 60% Luft. Und im CT können wir dann sehen, wie sind diese Eisstrukturen aufgebaut. Kann man sich so als dreidimensionales Gerüst von Schneekristallen vorstellen. Und das ist, was eben der Schnee am Boden eigentlich auch auszeichnet, dass es nicht einzelne Körner oder Partikel sind, also wie ein Sandhaufen, sondern dass es so ein zusammenhängendes Eisgerüst ist.
Es gibt auch Untersuchungen, die Sie machen, draußen wiederum dann mit Drohnen. Also Sie fliegen die Schneeflächen ab. Jetzt ist, finde ich, wenn ich auf eine Schneefläche gucke, das sowieso schon, das ist für mich ein Weiß. Und wenn ich jetzt aber überlege, ich habe ein Luftbild von einer Schneedecke, was erkennen Sie da? Also wo andere nur gleichförmiges Weiß sehen?
Also was man mit den Drohnen sehr gut messen kann, ist die Schneehöhe. Und meistens stellt man sich ja vor, das ist einfach so eine Schneedecke, die etwa überall gleich dick ist. Und das ist sie natürlich nicht, weil Vertiefungen sind mit mehr Schnee gefüllt, wo etwas Wind hinkommt, da wird er auch mehr abgetragen. Das kann man mit Drohnen sehr genau messen. Man kann auch in beschränktem Maß so etwas erkennen, wie die Schneeoberfläche beschaffen ist. Also ist es eher feinkörniger Schnee oder eher grobkörniger Schnee? Das kann man vor allem erkennen, wenn man jetzt nicht im sichtbaren Licht arbeitet, sondern im nahinfraroten Licht. Der grobkörnige Schnee wird im Bild etwas dunkelgrau und der feinkörnige etwas hellgrau.
Wenn man Schnee aus der Luft analysieren kann, geht das auch vom Satelliten aus oder ist das dann wiederum zu weit weg?
Die Schneehöhe ist recht schwierig vom Satelliten aus zu messen. Die Schneebedeckung, die kann sehr gut mit dem Satellit gemessen werden. Ist ja auch manchmal schon wichtig zu wissen, hat es überhaupt Schnee oder hat es keinen Schnee?
Was machen Sie mit Ihren Forschungsergebnissen? Also welchen praktischen Nutzen hat es zum Beispiel, über die Metamorphose in der Schneedecke Bescheid zu wissen?
Die Metamorphose verändert ja die Schneestruktur. Und je stärker dieser Schnee aufgebaut ist, umso weniger Licht reflektiert er, also Sonnenlicht. Mhm. Die Reflektivität des Schnees nimmt dann über die Zeit ab. Und da ist es wichtig, eben zu verstehen, ja, wie schnell verändert sich diese...
Aber welche Wirkung hat das dann? Also warum ist es wichtig, das zu wissen?
Wichtig ist das, weil man dann eigentlich genauer berechnen kann, wie schnell der Schnee schmilzt. Also wenn der Schnee 95% der Sonnenstrahlung reflektiert, dann bleibt ja ganz wenig Energie übrig, dass er schmelzen kann. Und wenn er dann 60% noch reflektiert, dann schmilzt er natürlich sehr viel schneller. Und das führt dann zu, kann zu Hochwasser führen oder solchen Ereignissen.
Mhm. Können Sie berechnen, ob irgendwo und zu welchem Zeitpunkt eine Lawine runtergeht?
Wir können eine Wahrscheinlichkeit angeben für eine Lawine. Das ist ja bei solchen extremen Ereignissen oder Bruchereignissen immer sehr schwierig, genau zu sagen, wann es geschieht und wo es geschieht. Da kann man einfach eine Wahrscheinlichkeit angeben. Können wir meistens recht genau, also mindestens die größeren Ereignisse. Bei den Skifahrlawinen ist es natürlich sehr viel schwieriger, weil die sehr viel kleinräumiger sind.
Woran erkennen Sie das? Wenn Sie da mit der Drohne drüber fahren und Sie sehen, oder fliegen, nicht fahren, dann sehen Sie anhand der, ja, der Schneehöhe, der Farbe, daran können Sie festmachen, ob das eine Lawinengefahr gibt?
Nein, leider nicht. Das wäre höchst elegant.
Das wäre schön einfach, ja.
Genau. Einerseits brauchen wir meteorologische Daten, um eben vorhersagen zu können, wie sich die Schneedecke entwickelt. Aus den meteorologischen Daten erhält man ja einen Temperaturgradienten und kann dann eine Prognose machen, wie sich die Schneedecke entwickelt. Und auch, ob sich spezielle Schichten bilden, die für eine Lawine förderlich sind. Also wir nennen das Schwachschichten. Da gibt es zum Beispiel Oberflächenreif, das ist etwas ganz Bekanntes. Das ist eine recht dünne Schicht, die sich an der Oberfläche des Schnees ablagert, wenn es eben schönes Wetter ist, also wo Wasserdampf an der Oberfläche, Schneeoberfläche wieder kondensiert. Und wenn diese Schicht eingeschneit wird, dann ist das häufig so eine Schicht, die dann zu Lawinenauslösungen neigt.
Ist dann doch noch etwas komplizierter, das zu berechnen. SWR 2 Tandem mit dem Schweizer Schneeforscher Martin Schnebeli. Herr Schnebeli, stimmt es, dass bei uns immer weniger und seltener Schnee fällt, oder täuscht der Eindruck?
Nein, der Eindruck täuscht nicht. Es wurde ja in den letzten Jahrzehnten deutlich wärmer. Und da der Schnee bei 0 Grad, ungefähr bei 0 Grad fällt, gibt es natürlich weniger Schnee.
Wie sieht es bei Ihnen in Davos derzeit aus?
Da Davos noch recht hoch auf 1600 Meter liegt, ist eigentlich hier der Effekt noch nicht so deutlich, weil einfach die Temperaturen im Winter noch unter 0 Grad sind.
Aber auch Sie haben nur in Anführungsstrichen 30 Zentimeter Schnee im Moment.
Im Moment, das ist mehr, weil es eigentlich jetzt den ganzen Januar mehr oder weniger schönes Wetter war. Es war immer kalt, aber schönes Wetter.
Also keine Schneewolke.
Genau, nur wenige.
Dagegen hatten wir jetzt in dieser Woche einen Wintereinbruch in Griechenland und der Türkei. Fast einen Meter Schnee in der Nordtürkei, Schnee auf der Akropolis. Wie kann denn das?
Das kommt ja, wenn polare Luftmassen Richtung Mittelmeer vorstoßen. Gibt es ja auch bei uns hin und wieder. Ist auch, sagen wir mal, nicht völlig ungewöhnlich, dass in der Türkei große Schneemengen fallen. Ich würde jetzt sagen, so ohne die Statistik zu kennen, etwa alle 20, 30 Jahre der Fall. Dann bauen sie in der Türkei auch immer wieder etwas Schneestationen auf, die dann nach ein paar Jahren verfallen, weil sie einfach niemand braucht. Und das ist auch ganz typisch, diese extremen Schwankungen von Schnee.
Also würden Sie sagen, das ist jetzt noch normal, dass wir da jetzt so viel Schnee in Griechenland und der Türkei haben?
Das ist immer schwierig mit Normalität bei extremen Ereignissen. Die treten ja nicht häufig auf, und damit man dann eine Statistik hat, die wirklich aussagekräftig ist, müsste man eigentlich ein Klima haben, das stabil ist, wo eben die Erwärmung keine Rolle spielt. Was man sagen kann, ist, es ist sicher nicht etwas, das es noch nie gegeben hat, aber ob es jetzt häufiger wird oder weniger, das kann man eben leider erst meistens im Nachhinein sagen.
Wo auf der Welt verändert der Klimawandel denn aktuell, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das mit dem Schnee in der Türkei und in Griechenland jetzt dem Klimawandel geschuldet ist, wo sehen Sie noch Veränderungen, dass es mehr oder weniger Schnee gibt, dass die Beschaffenheit von Schnee sich auch verändert an anderen Orten?
Das ist genau die Frage, die am schwierigsten zu beantworten ist, wenn es darum geht, was ist die Beschaffenheit? Wo man bessere Statistiken hat, ist, was ist die mittlere Schneehöhe, was ist der Beginn des Einschneiens und das Ende des Einschneiens. Und das sieht man natürlich sowohl in den Alpen bzw. in der Umgebung der Alpen sieht man sehr deutlich, dass es weniger Schnee hat. In der Arktis sieht man das auch sehr deutlich. Das sind ja dann immer Mittelwerte. Und die verändert sich tatsächlich durch die Klimaerwärmung.
Nun ist Schnee ja nicht nur als Lawine eine Gefahr oder eben als Schneedecke die Grundlage für Wintersport, sondern Schnee ist vor allen Dingen auch eine Ressource, etwas, was auch wieder in Wechselwirkung wichtig für das Klima ist. Wie wichtig ist es, dass es Schnee gibt?
Schnee ist natürlich der Wasserspeicher für den Sommer. Sehr viele Länder sind ja abhängig vom Winterschnee für das Sommerwasser, also die Sommerbewässerung. Und gerade das Beispiel Türkei ist ein sehr gutes Beispiel, weil ja zum Beispiel die großen Flüsse wie Euphrat und Tigris, die werden durch Schmelzwasser von Schnee gespiesen im Frühling. Und wenn dort die Schneemenge abnimmt, dann wird diese Flüsse natürlich auch weniger Wasser führen, die Staudämme werden nicht mehr gefüllt, die Bewässerung kann nicht durchgeführt werden und so weiter. Und das ist ja nicht nur jetzt hier in Mitteleuropa, auch im Atlasgebirge, in den USA mit der Sierra Nevada, also Kalifornien. Im Himalaya ist ja Schnee eine extrem wichtige Wasserressource.
Welche Folgen hat der Schneemangel dann wiederum aufs Klima? Da gibt es ja auch so eine Spiralwirkung auch, ne?
Ja, weil wenn der Schnee fehlt, wird ja sehr viel mehr Wärme an der Oberfläche aufgenommen, an der Bodenoberfläche. Das heißt, der Boden kann sich mehr erwärmen. Klar hat das dann auch eine Auswirkung auf den ganzen Wärmehaushalt. In der Arktis ist das vielleicht fast noch extremer, weil dort ja dann der Permafrost früher schmilzt. Wobei gerade in der Arktis ist das Verhältnis zwischen Schnee und Permafrost ein sehr kompliziertes. Da, wenn wenig Schnee liegt, ist die Isolationswirkung des Schnees im Winter auch viel geringer. Und dann kann der Boden mehr auskühlen. Wenn mehr Schnee liegt, dann isoliert die Schneedecke besser und der Boden kann weniger auskühlen und schmelzt dann im Sommer eher schneller. Also das sind sehr komplexe Zusammenhänge und Rückkopplungen, die da auftreten.
Nun haben wir dank Ihnen auch und anderen Forschern und Forscherinnen immer mehr Erkenntnisse über Schnee, über Eis, welche Bedeutung sie auch fürs Klima haben. Also Sie können sehen, wie er sich verändert, wie er an vielen Orten auch weniger wird. Aber können wir was dagegen tun? Und was können wir dagegen tun?
Ja, diese Veränderungen der Schneedecke sind ja sicher zu einem wesentlichen Teil durch die Klimaerwärmung verursacht. Was wir dagegen tun können, ist, den Ausstoß von CO2 zu reduzieren. Das ist eigentlich das Einzige, was wir sinnvoll machen können. Nicht nur von CO2, meine grundsätzlich von Treibhausgasen. Ich glaube, das ist in Zukunft, also jetzt und in Zukunft, eine Riesenaufgabe.
Der Schweizer Schneeforscher Martin Schnebeli ist heute Abend mein Gast. Seit 30 Jahren, Herr Schnebeli, erforschen Sie den Schnee auf einer Skala von 0 für wir wissen gar nichts bis 10 für wir wissen alles. Wie hat sich der Kenntnisstand über Schnee in Ihrer Zeit am Institut für Schnee- und Lawinenforschung verändert?
Ich sage jetzt mal von 5 auf 8.
Das klingt nach Schweizer Bescheidenheit.
Das weiß ich nicht.
Aber bevor Sie nach Davos ans SLF gekommen sind, ich habe an anderer Stelle gelesen, Sie haben gedacht, ach, die wissen da alles über Schnee in Davos, die leben ja mittendrin. Dem war aber gar nicht so.
Ja, ich glaube, das ist so ein Merkmal der Forschung, dass wenn man ein junger Forscher ist, denkt man, ja, es wurde schon so viel geforscht, also da gibt es ja vielleicht schon noch Neues, aber in einem anderen Kontext. Und dann geht man der Sache nach und macht dann seine Erfahrungen und sieht, ah, das ist ja noch gar nicht so völlig klar. Oder es ist ja ganz anders beschrieben, als eigentlich meine Beobachtungen zeigen.
Das finde ich auch sehr interessant. Bevor Schnee Ihr Forschungsschwerpunkt geworden ist, jetzt vor 30 Jahren, haben Sie Moore erforscht. Das ist auch ein spannendes Thema, aber wie kommt man vom Moor zum Schnee?
Ja, das ist vielleicht einfach ein Spezialfall, aber es sind beides eigentlich poröse Medien, so in ganz abstrakt gesehen. Torf besteht ja aus sehr viel Luft und organischen Fasern. Also von der Struktur her ist es nicht ganz unähnlich. Gerade Torf hat ja auch so eine Art Metamorphose, also der verändert ja auch sehr stark seine Struktur. Und dann war es auch einfach etwas Zufall, dass gerade eine Stelle hier in Davos frei wurde.
Was waren Ihre persönlichen Höhepunkte in den vergangenen 30 Jahren Ihrer Forschung?
Sicher die ersten Höhepunkte waren, dass ich hier neue Instrumente erfinden konnte, die eben die Messung des Schnees sehr viel genauer machen, damit wir diese Schneeeigenschaften viel genauer messen können.
Also zum Beispiel den Computertomographen für Schnee.
Genau. Also das hat begonnen eigentlich viel, ich sage jetzt nicht einfacher, aber aufwendiger mit Dünnschnitten von Schneestrukturen. Und dann kam glücklicherweise der Computertomograph oder das Snow Micropen, wo man sehr genau die Schneeschichten und die Schneestruktur mit einem Instrument messen kann, das so in die Schneedecke hineinfährt. Und diese Messinstrumente und Techniken waren ja dann auch der Anlass, dass ich auf Expeditionen gehen durfte.
Dieser Pen ist ja wirklich auch eine Erfolgsgeschichte. Den verkaufen Sie, glaube ich, immer noch weltweit.
Ja, den entwickeln wir auch immer wieder weiter. Und das ist schon ein Instrument, das inzwischen, glaube ich, etwa in 20 Instituten gebraucht wird. Und so eine Art Referenzinstrument, um eben die Schneedecke zu messen.
Also sowohl in Indien oder Japan oder Kanada, überall kommt dieser von Ihnen entwickelte Snowmobile Pen zum Einsatz.
Ja, dieses Snow Micropen.
Micropen, Entschuldigung.
Der Name ist ja nicht gerade selbsterklärend.
Ja, aber genau, was macht der? Also man bohrt ein Loch in die Schneedecke und kann dann mit diesem Snow Micropen dann die unterschiedliche Beschaffenheit ablesen.
Genau, diese Stange, die sich in den Schnee hineinbohrt, die hat eine kleine Spitze vorne, die alle 4 Mikrometer die Kraft misst. Und mit dieser hohen Kraftauflösung kann man dann nicht nur messen, wie groß der Widerstand ist, sondern auch, wie die Schneeart ist. Das macht es sehr spannend.
Ein offenbar sehr nützliches Instrument, wenn es denn überall auf der Welt auch im Einsatz ist. Nun haben Sie es gerade schon gesagt, Sie waren dann auch mehrfach auf Expeditionen, Grönland, Antarktis, zum Beispiel waren Sie 3 Monate auf dem Forschungsschiff Polarstern mit einem internationalen Expertenteam. Was war wissenschaftliches Ziel dieser Expedition?
Am Anfang war es eigentlich für mich so die Idee zu sehen, ja, wie ist der Schnee genau beschaffen an diesen verschiedenen Orten? Unterscheidet er sich so stark vom Schnee in den Alpen oder ist er ähnlich und worin unterscheidet er sich? Und ich muss auch sagen, von diesen Orten gab es noch keine so detaillierten Messungen mit dem Computertomographen oder eben dem SNAM-Micropen. Und das hat mich dann schon sehr interessiert, wie eben der Schnee dort wirklich aufgebaut ist.
Und dann, also für mich persönlich ist es ein Traum, also einmal in die Antarktis zu reisen, da ins ewige Eis. Wie war diese Expedition für Sie?
Ein Erlebnis. Also auch, muss ich sagen, das war schon sehr einmalig, diese Gegend zu erleben. Und ich war ja immer mehrere Wochen dann unterwegs. Und dann lernt man ja so eine Landschaft, auch wenn sie einfach weiß erscheint, wie zu lesen. Also man sieht nach 1-2 Wochen ja auf einmal eben eine Landschaft und nicht nur weiß. Es ist wirklich so, es ist ja dann eine wirklich andere Dimension als hier in den Alpen. Ja, es ist von Horizont zu Horizont Schnee und Dünen und Erosionsflächen.
Also auch für einen jahrzehntelangen Schneeforscher wie Sie, dann sehr beeindruckend, diese Erfahrung. Ja. Die Proben dieser Expedition werden jetzt unter anderem auch in Davos ausgewertet. Was erhoffen Sie sich davon?
Ja, wenn ich jetzt, wir sind gerade daran, die Proben der Mosaik-Expedition auszuwerten. Dank dem, dass es ein Schiff war, konnten wir einen Computertomographen auf das Schiff nehmen. Und da haben wir jetzt etwa 700 Schneeproben gemessen, die wir nun auswerten. Und das Faszinierende ist ja dann schon, dass halt jeder Schnee und jede Schneedecke ist anders aufgebaut. Ich muss sagen, so eine Schneedecke, wie ich sie jetzt auf Meereis gefunden habe, habe ich noch nie vorher gesehen.
Was war anders?
Das sind extrem stark metamorphe Formen. Da gibt es ja dann manchmal so Reste von schon geschmolzenem Schnee auf dem Meereis, die aber dann auch zu tiefenreif werden, also zu so einer stark aufgebauten Form. Diese Schneedecke ist ja sehr dünn, die ist so 20, 30 Zentimeter dick an den meisten Orten. Da drin hat man aber so 5 bis 10 verschiedene Schichten, also er ist extrem stark geschichtet. Ja, und das ist natürlich für einen Schneeforscher faszinierend, auch im Vergleich zu jetzt einer antarktischen Schneedecke, die auch stark aufgebaut ist, aber die dann 10, 20-jährig ist.
Das ist schon, das ist schon dann sehr alt.
Genau.
Wir sprechen heute Abend in SWR 2 Tandem über Schnee, diesen wunderbaren weißen Stoff, der so vielfältiger ist, als wir denken. Martin Schnäbeli erforscht ihn seit 30 Jahren. Und Sie sind, Herr Schnäbeli, einer von geschätzt 50 bis 100 professionellen Schneeforschern weltweit. Warum gibt es nicht mehr? Ist Schnee zu Recht so ein Randforschungsgebiet?
Es ist ja nicht der Schnee an sich so ein Randforschungsgebiet, sondern einfach so sehr detailliert. Schneephysik ist schon etwas sehr Spezielles, vielleicht auch instrumentell Aufwendiges. Und da gibt es ja dann viele Wissenschaftlerinnen, die sich schon auch mit Schnee beschäftigen, aber im Zusammenhang mit Vegetation oder Tieren oder dem Permafrost. Also,
aber wenn es nur so wenige Menschen gibt, die sich jetzt nur konzentriert mit dem Schnee auseinandersetzen, wie wichtig ist da die Vernetzung und die Zusammenarbeit?
Also ich finde, die ist sicher sehr zentral. Also das finde ich auch das Spannende, dass man dann in viele verschiedene Gebiete hineinsieht, dass man mit vielen Forschenden zusammenarbeiten kann, die eigentlich nicht eben direkt Schnee Forschende sind, sondern eigentlich etwas ganz anderes macht und denen man dann eigentlich helfen kann, ihre Messungen besser zu verstehen.
Mit welchen Forschenden stehen Sie da im Austausch?
Sehr intensiv mit Fernerkundlern, weil die Fernerkundung natürlich den Schnee von oben anzieht und eigentlich dann wissen muss, was geschieht mit der Wellenlänge, die sie untersuchen, also sei das optische Wellenlängen oder Mikrowellen, was geschieht damit im Schnee. Mit den Lawinenforschenden, die interessieren sich ja, wann bildet sich eine Lawine, und beim Wann geht es ja dann auch darum, wie ist dieser Schnee aufgebaut. Und bei den Klimaforschenden geht es darum, wie ist der Wärmeaustausch der Atmosphäre mit dem Schnee, wie stark isoliert der Schnee. Also da gibt es eben verschiedene Berührungspunkte.
Hm. Worauf würden Sie denn noch gerne eine Antwort finden in Ihrer Forscherlaufbahn?
Also sicher, wie die Wärmeleitfähigkeit des Schnees jetzt auf dieser Mosaikexpedition ist, das interessiert mich im Moment sehr. Auch dass auf dieser Expedition bin ich etwas zum Meereis-Fan geworden, weil Meereis hat ja dann auch Salz, also Salzlösung drin, und diese Salzlösung zusammen mit dem Schnee, die scheint sehr speziell zu sein. Da beobachten wir Salz im Schnee, das wir eigentlich nicht völlig erklären können im Moment, was da wirklich geschieht.
Man denkt ja eigentlich bei Salz, weil es ja auch immer gestreut worden ist auf den Straßen, dann schmilzt der Schnee.
Genau. Wir vermuten, dass sich auf diesem Meereis eben nicht Salz bildet, sondern so eine Art Mineral, das eben nicht löslich ist bei diesen Temperaturen, die dort herrschen, bei minus 15 Grad.
Das ist also Ihre Hypothese, die werden Sie wahrscheinlich auch noch durch weitere Forschungsreisen belegen müssen.
Ja, sicher durch Laborexperimente, das ist ja mein zweites sozusagen Standbein, diese Laborexperimente. Wie viele Forschungsreisen ich in Zukunft noch machen kann, das werde ich dann sehen.
Aber es wäre auf jeden Fall was, wenn Ihnen morgen jemand sagt, kommen Sie mit, wir schauen jetzt mal uns in der Antarktis das Meereis an, dann wären Sie sofort dabei.
Ja, ich glaube, da wäre ich wieder sofort dabei.
Und eins müssen wir zum Schluss klären, Ihr Name ist Zufall.
Mein Name ist Zufall, ja.
Martin Schneebeli ist Schneeforscher am Schweizer WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos. Da untersucht er Beschaffenheit, Veränderung, Bedeutung von Schnee und hat uns mehr über seine Forschungsergebnisse verraten. Vielen Dank dafür.
Gern geschehen, danke.
Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Ich bin Frau Korbenberg. Machen Sie es gut.